Hi, ich bin Daniel, Pastor in der Christusgemeinde Barmbek Süd. Hier findest du die wöchentlich aktuellen Predigten aus unseren Gottesdiensten. Wir wünschen dir viel Freude und Gottes Segen bei dieser Ausgabe.
Ich habe nicht vermisst, wie warm das hier vorne ist. Schön, euch zu sehen, ihr Lieben. Ich freue mich auch darüber, wie viele Leute ich nicht kenne, wenn ich hier so durch die Reihen gucke. Herzlich willkommen in meiner Gemeinde. Ich darf über das Thema Großzügigkeit mit uns reden. Das war nicht meine Entscheidung. Daniel hat mir das Thema gegeben. Und dann habe ich gesehen, dass Matze vor gar nicht so langer Zeit auch über Großzügigkeit geredet hat. Ich weiß nicht, was Daniel euch damit sagen will, aber das dürft ihr gerne mit ihm ausmachen. Ich fahre nachher nach Augsburg und dann könnt ihr das mit ihm klären. Ich bin auch nicht so gut im Thema Großzügigkeit. Meine Frau und ich, wir sind jetzt im September eben in die Schweiz gezogen. Ich habe es erzählt. Und sie ist in dem Thema Großzügigkeit sehr viel besser als ich. Wir sind in einer neuen Gemeinde und immer im November, einmal im Jahr, macht diese Gemeinde ein gemeinsames Mitarbeiterwochenende. Das ist so der Moment, wo man entscheiden kann, ich möchte für ein weiteres Jahr Teil dieser Gemeinde sein, ich möchte mich aktiv einbringen und mitarbeiten. Und es ist auch der Moment, wo man mit so einem Dauerauftrag per QR-Code, die Schweiz ist da so ein bisschen moderner als wir Deutschen, mit so einem QR-Code entscheiden kann, ob man und wie viel Geld man so in dem nächsten Kalenderjahr dieser Gemeinde, von der man Teil ist, geben möchte. Und Rona und ich waren uns einig, Rona heißt meine Frau, Rona und ich, wir waren uns einig, wir wollen in dieser Gemeinde sein, wir waren uns einig, wir wollen mitarbeiten, wir waren uns einig, wir wollen natürlich unseren Zehnten geben, also 10% von dem, was unser gemeinsames Einkommen ist. Wir waren uns aber nicht einig bei der Frage, wie viel wir denn geben. Es ist nämlich Folgendes passiert, wir saßen da mit diesem QR-Code und dem Stift und wollten ausfüllen, was denn jetzt unser Zehnter ist. Ich bin nicht so gut in Mathe, aber es hat einen anderen Grund, warum wir uns bei dem Zehnten nicht einig waren. Meine Frau hat großzügig aufgerundet, was denn so unser Zehnter ist. Und ich habe sehr großzügig abgerundet. Gibt so Momente, da bin ich sehr großzügig. Ich habe das so ein bisschen überschlagen, dann dachte ich, wofür wir noch alles so Geld brauchen in den nächsten Monaten und was nicht so sicher ist. Und mein Zehnter lag dann deutlich unter dem, was meine Frau da so im Kopf hatte, was denn unser Zehnter ist. Und obwohl wir uns irgendwie einig waren, dass das die Gemeinde ist, in der wir sein sollen und den Zehnten zahlen wollen, gab es in dem Moment so eine Sorge um mich selbst, um meine finanzielle Sicherheit, um das, wie mein Leben denn die nächsten Monate aussieht. Obwohl ich eigentlich in den letzten Monaten extrem viel Versorgung erlebt habe. Also, dass wir die Möglichkeit hatten, in die Schweiz zu ziehen, dass wir diese Wohnung bekommen haben in Gemeindenähe, die nicht viel kostet und für die wir uns nicht bewerben mussten, dass unsere Familie uns großzügig mit Finanzen unterstützt hat. All das habe ich irgendwie erlebt. Ich habe erlebt, wie Gott mein Leben segnet und mich versorgt. Und dann in dem Moment, wo es darauf ankam, dass ich etwas gebe, dass ich großzügig bin, habe ich sehr großzügig den Zehnten abgerundet. Wir sind, wie gesagt, mit MC jetzt gerade auf der Summer Tour. Wir besuchen ganz verschiedene Kirchen und Netzwerke. Wir kommen gerade mit einem kleinen Team aus Berlin. Und da ist jemand aus unserem Team, Yannick, du darfst mal nach vorne kommen, jemandem begegnet, der ähnlich gut in dem Thema Großzügigkeit ist wie meine Frau. Und Yannick erzählt kurz, was er erlebt hat.
Also ich habe mir vor dem Outreach, habe ich mein Handy kaputt gemacht. Es ist so auseinandergefallen, so in zwei Hälften und ich konnte es nicht mehr gebrauchen und durfte dann von der MC ein Ersatzhandy brauchen, was aber auch, weiß nicht, das ist immer ausgegangen und wieder angegangen und ich war einfach nicht erreichbar und ich konnte auch die Leute nicht erreichen, wo ich mit den Orten kommunizieren musste und es war sehr, sehr nervig. Und das hat jemand aus der Jugendgruppe dort mitbekommen, wo wir in Berlin in der Paulusgemeinde war und er meinte dann so, hey Yannick, ich habe da was für dich und dann ist so, dachte ich so, ja, vielleicht wollte er sich für den Eindruck bedanken, den ich ihm weitergegeben habe, mit so einem kleinen Kärtchen oder so und dann streckte er mir so ein neues Handy in die Hand und war so, ja, ich habe, glaube ich, ein bisschen mehr Geld als du, weil du gerade die MC machst und ich dachte, ich mache dir eine kleine Freude mit dem Handy und in dem Moment wusste ich gar nicht, wie reagieren, weil ich das überhaupt nicht erwartet hätte. Aber für mich war das ein riesiges Zeugnis dafür, wie Gott einfach versorgt und auf das hört. Ich wäre dankbar auch ohne das, aber ja, ich durfte einfach diese Versorgung erleben und ihn kennenlernen als jemanden, der diese Großzügigkeit so auslebt.
Danke, Yannick. Also Yannick hat ein neues iPhone bekommen. Ich dachte, ich lege die Messlatte für uns heute Morgen mal recht hoch. Ihr seid gerade in einer Themenreihe über die Sprüche. Das ist so ein Buch der Bibel. Und dieses Buch ist Teil der biblischen Weisheitstradition. Es gibt ein paar Bücher, die noch dazu gehören. Das Hiob-Buch zum Beispiel, Prediger, das Hohelied und auch ein paar Psalme. Und das Anliegen der Weisheitstradition, der Weisheitsbücher in der Bibel ist die Frage, wie gelingt das Leben? Wie gelingt das Leben? Wie muss der Mensch leben oder darf der Mensch leben, dass er immer mehr hineinwächst in die Berufung seines Menschseins? Und das bringt die Frage mit sich, was ist denn der Mensch eigentlich? Wozu lebt er? Warum lebt er? Mit all diesen Fragen ringt die Weisheitsliteratur und auch die Sprüche. Und das ist wichtig zu wissen, weil wir sonst missverstehen, auf welcher Ebene wir über Themen wie Kritik letzte Woche oder Großzügigkeit heute nachdenken. Die Themen, die die Sprüche so behandelt und die Lebensweisungen, die sind keine Aufträge zum Verhalten, sondern sie sind Berufungen zum Sein. Sie sind kein Auftrag zum bloßen Verhalten, wo es dann einfach darum geht, verhalte ich großzügig und fertig, sondern sie reflektieren implizit die ganze Zeit die Frage, was ist eigentlich der Mensch? Warum lebt er? Wozu lebt er? Und davon ausgehend dann, wie muss jetzt der Mensch leben, dass er hineinwächst in seine Berufung, in das volle Leben des Menschen? Also wie gelingt das Leben? Das ist so das Thema der Sprüche. Das Sollen, also kritikfähig sein oder Kritik üben, oder das Sollen der Großzügigkeit, das empfängt sich aus dem Sein. Es empfängt sich aus der Frage, was ist eigentlich der Mensch? Wozu ist er da? Was ist seine Berufung? Und wie kann er leben, dass er in diese Berufung hineinwächst und sein Leben gelingt? Und die Sprüche, die wir jetzt gelesen haben, die behandeln so das Thema der Großzügigkeit. Und vielleicht betrifft uns das Thema eher, vielleicht nicht, vielleicht kämpfen wir damit mehr, vielleicht nicht. Aber diese Frage des gelingenden Lebens, wie gelingt das Leben? Wie kann ich ein erfülltes Leben leben? Die betrifft uns ja alle. Egal, ob wir Christen sind oder nicht, egal, ob wir zum ersten Mal in dieser Gemeinde sind oder seit 10 Jahren in dieser Gemeinde sind. Diese Sehnsucht und die Frage nach dem gelingenden Leben, die kennen wir alle, glaube ich. Entweder in dem Modus von Abenteuer und Ausprobieren, das Leben ist gut und ich entdecke mal und probiere aus, wie das Leben so gelingt. Oder wir kennen die Sehnsucht des gelingenden Lebens im Modus von Überforderung und Orientierungslosigkeit. Und vielleicht sogar auch im Modus von der Verzweiflung über das eigene Leben. Weil selbst die Verzweiflung über das eigene Leben zeigt ja, da ist tief in uns Menschen die Sehnsucht nach einem erfüllten Leben, nach einem Leben, das gelingt. Und diese ganzen Fragen, die behandelt so die Weisheitsliteratur der Bibel, auch die Sprüche und heute eben das Thema der Großzügigkeit. Aber es ist wichtig, das ist kein Auftrag zum Sollen, zum Verhalten, sondern wir reden darüber auf der Ebene von einer Berufung zum Sein. Wie dürfen wir leben und was ist der Mensch? Und jetzt nochmal zurück zu dieser Situation, wo Rona und ich auf dem Mitarbeiterwochenende sind. Wir haben diesen QR-Code in der Hand und den Stift. Wir sind uns einig, dass wir den Zehnten geben sollen, aber wir sind uns überhaupt nicht einig, wie viel denn eigentlich dieser Zehnte ist. Was ist da passiert in mir, wo Rona über mich lacht und ich mich über mich wunder, über diese Ängste und die Sorgen, die da in mir hochkommen? Was ist da passiert? Es gibt eine Antwort auf diese Fragen der Weisheitsliteratur, der Sprüche. Warum ist der Mensch, wozu ist der Mensch und wie darf er leben, damit Leben gelingt? Es gibt eine Antwort, die ich glaube, weil ich Christ bin. Und dann gibt es eine Antwort auf all diese Fragen, die ich lebe, die ich tief verinnerlicht habe, weil ich ein Mensch bin, der in dieser Welt lebt. Es gibt eine Antwort auf diese Fragen, die ich glaube, und es gibt eine Antwort auf diese Fragen, die ich lebe. Und in dem Moment, wo ich da entscheiden musste, wie viel gebe ich denn jetzt, wie großzügig möchte ich sein, da sind die aufeinander geprallt. Und es gibt viele gute Gründe, nicht großzügig zu sein. Der eine Spruch, der kennt genau das. Er fordert uns auf, großzügig zu leben. Und dann sagt er aber auch, wenn du jetzt großzügig geben kannst, dann warte nicht auf morgen. Es gibt immer viele gute Gründe, nicht großzügig zu sein. Warte nicht auf morgen, sondern du darfst großzügig leben. Und dann der andere Spruch, der ermutigt uns und sagt, da wo Menschen großzügig leben, da schafft das Raum und führt vor die Großen. Also mit anderen Worten, gelingendes Leben. Da wo wir großzügig geben, da gelingt das menschliche Leben. Und warum, dazu kommen wir gleich. Aber in diesem Moment sind diese beiden Antworten auf die Frage, wer ist der Mensch und wie darf er leben, damit Leben gelingt, in mir zusammengeprallt. Und ich möchte mit uns zuerst über die zweite Antwort reden und dann über die erste Antwort, das ist die Antwort Jesu. Die zweite Antwort, die ich nicht glaube, aber die ich tief verinnerlicht habe und die ich lebe, weil ich Teil dieser Welt bin. Und die Frage hat damit zu tun, was uns prägt und in welcher Welt wir leben. Wir waren jetzt letzte Woche auf der Community Week mit MC und die Connector haben keine Möglichkeit ausgespart, mir zu zeigen, wie alt ich jetzt eigentlich bin und zu sagen, wie alt ich bin. Ich glaube, viele von denen denken, ich bin nicht mehr da, weil ich jetzt Seniorenarbeit mache. Und der einzige Grund, warum ich auf der Community Week war, war, dass ich so alt bin, dass ich vergessen habe, dass ich nicht mehr in dieser Gemeinde bin. Und woran ich das merke, dass ich alt geworden bin, ist so an der Art, wie die reden und die Begriffe, die die benutzen. Die habe ich in der Grundschule nicht gelernt. Es gibt zum Beispiel ein neues Wort und alle, die so in meinem Alter und älter sind, ich erkläre euch jetzt dieses Wort und dann könnt ihr auch 10 Jahre jünger wirken. Es gibt ein neues Wort für, wenn ich etwas sehr gut finde oder wenn etwas richtig ist. Und dieses Wort ist valid, also valide, nur auf Englisch, weil cool. Also wenn etwas sehr gut ist, dann nenne ich es nicht sehr gut, das wäre zu einfach, sondern ich sage valid. Okay, das ist cool, das ist jung. Alright. Also ich staune darüber, wie kulturelle Prägung funktioniert und wie ich immer älter werde und immer weniger davon mitkriege. Und ich möchte kurz mit uns einen Schritt zurückgehen und überlegen, woher kommen jetzt all die vielen guten Gründe in unserem Leben, nicht großzügig zu sein oder Großzügigkeit vielleicht auf das Morgen zu verschieben, auf das Wenn dann mal, wenn ich dann mal mehr habe, wenn ich dann mal stabiler bin oder so, wie die Sprüche das beschreiben. Jede Kultur hat ein gewisses Menschenbild als Fundament, das meistens unreflektiert ist. Zum Beispiel, es gibt keinen Gott. Und wenn es ihn gibt, dann ist er auf jeden Fall nicht gut genug. Es gibt keinen Gott, es gibt keine absolute Wahrheit, es gibt keine Bedeutung in unserem Leben. Das heißt, der Mensch hat die Aufgabe, selber zu entscheiden, was er denn bedeuten möchte. Er muss sich selber Bedeutung geben mit seinem Leben, weil Bedeutung kommt nicht von außen, ist nicht objektiv. Jeder Mensch muss das selber entscheiden. Das ist das Menschenbild, mit dem wir mal anfangen. Und jedes Menschenbild prägt dann gewisse Werte. Also wenn es keinen Gott gibt, wenn es keine Bedeutung in meinem Leben gibt und ich selbst mir Bedeutung geben muss oder darf, dann ist zum Beispiel in einer Kultur mit einem solchen Menschenbild der Wert der Selbstverwirklichung und des sich selbst Treuseins enorm hoch. Wenn alles herum ein bedeutungsloses Chaos ist und alles mich in Frage stellt oder halt einfach so zufällig da ist, dann ist die einzige Chance, dass ich irgendwie ein gelingendes Leben leben kann, wenn ich mich in mich selbst hinein verkrieche, auf mich selbst achte und dann entscheide, wer möchte ich denn jetzt sein und wie möchte ich leben. Dieses Menschenbild, es gibt keinen Gott, der Mensch ist auf sich allein gestellt, er darf entscheiden und sich Bedeutung geben, prägt gewisse Werte, zum Beispiel den der Selbstverwirklichung. Und aus jedem Wert entstehen dann Gewohnheiten, Dinge, die wir leben und die wir für normal erachten. Und Werte und Gewohnheiten, die entscheiden dann zusammen, die prägen zusammen eine neue Kultur. So, das ist ein Großteil der Gesellschaft, der Welt, in der wir leben und von der ich Teil bin. Das ist ein Großteil von dem, was ich atme und was in dem Moment, wo ich da entscheiden musste, was denn jetzt mein Zehnter ist, irgendwie aufeinander geprallt ist. In dem Moment, wo ich entscheiden musste, runde ich meinen Zehnten großzügig auf oder noch großzügiger ab, habe ich nicht geglaubt, dass da einen Gott gibt, der für mich sorgt, der mich sieht, der mir Bedeutung schenkt und in dessen Nähe mein Leben gelingt. Sondern was ich zutiefst verinnerlicht hatte, war, ich muss meinem Leben Bedeutung geben und entgegen aller Umstände um mich herum muss ich mein Leben sichern und ich muss jetzt hier gucken, dass ich gut durch die nächsten Monate komme. Sicher nicht werde ich hier abgeben. Es gibt immer gute Gründe, nicht zu geben. Großzügigkeit schränkt unsere Autonomie ein. Ich mache mich verletzlich, weil diese Großzügigkeit ja abgelehnt oder ausgenutzt werden kann. Und ich gebe immer etwas ab von dem, von der Freiheit, die ich habe, mein Leben zu gestalten, so wie ich das gerne möchte. Und weil wir als Gesellschaft, als Welt, dieses Menschenbild, der Mensch ist auf sich allein gestellt, er muss entscheiden, was er bedeutet und wie sein Leben gelingen darf, weil wir das so verinnerlicht haben, prallen dann manchmal die Dinge, die wir glauben und vielleicht für wahr halten und die Dinge, die wir in unserem Alltag einatmen und verinnerlichen, so aufeinander. Das ist bei mir passiert in diesem Moment. Und jetzt fordert uns aber die Bibel heraus. Warum? Weil sie genau diese Bewegung ins Innere, die Bewegung von da draußen gibt es nichts, ich gucke jetzt auf mich, da draußen, das sind alles Konkurrenten, die meine Freiheit einschränken oder mein Leben verunsichern, ich ziehe mich zurück und gestalte das selbst. Genau diese Bewegung ins Innere hinein, dieser Blick weg von Gott oder weg von meinem Umfeld auf mein eigenes Leben, diese Verkrümmung in sich selbst hinein, die nennt die Bibel Sünde. also Trennung von Gott. Weil jeder dieser Bewegungen, jeder Blick, den ich wegrichte von Gott oder von Menschen um mich herum, jeden Blick, den ich auf mich selbst richte, immer den gleichen Ursprung hat. Es ist immer der Gedanke, entweder Gott ist tot, es gibt keinen Gott, oder der Gedanke, wenn es ihn gibt, dann ist er sicher nicht gut genug. Das Leben, das Gott für mich bereithält, das reicht auf jeden Fall nicht für ein gelingendes, erfülltes Leben. Und deswegen muss ich im Zweifelsfall die Dinge selbst in die Hand nehmen. Ich bin meines eigenen Glückes Schmied. Ich muss selbst entscheiden, wie ich mein Leben gestalte und wofür ich die Dinge einsetze. Aber all das, was ich habe, das benutze ich, um meine Freiheit zu verwirklichen, um mir selbst Bedeutung zu geben und meine Zukunft, meine Identität zu sichern. Die Bibel nennt das Sünde, weil es von dem Gedanken kommt, Gott ist tot, es gibt ihn nicht oder er ist nicht gut genug. Und genau das ist bei mir in dem Moment passiert, wo ich diesen QR-Code hatte und entscheiden musste, möchte ich großzügig sein oder nicht. In dem Moment habe ich nicht geglaubt, Gott ist gut genug, er versorgt mein Leben, er schenkt sich mir, sondern ich muss irgendwie auf mich achten und mein Leben selbst im Griff haben. Das habe ich geglaubt. Und das Leben Jesu gibt eine ganz andere Antwort. Das ist jetzt die erste Antwort. Die Antwort, die ich als Christ für wahr halte, die ich eigentlich glaube. Jesus gibt eine andere Antwort auf die Frage, wer ist der Mensch? Warum lebt er? Wozu lebt er? Und wie darf ein Mensch leben, damit sein Leben gelingt? Und zu dieser Frage, zu dieser Antwort Jesu, lesen wir zusammen aus Philipper 2.
Seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ihr Knie beugen, vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt. Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes, des Vaters.
In Jesus zeigt sich, wer dieser Gott ist. Er ist nicht tot, sondern er lebt. Er ist auf jeden Fall gut genug. Er ist der ewige Gott, der ein Gott der Hingabe ist. Jesus hält nicht an sich selbst fest, sondern er wird Mensch, macht sich zu einem Teil seiner Schöpfung und gibt sich ganz hin. Und in Jesus sehen wir, wer dieser Gott ist. Der dreieinige Gott der ewigen Liebe, der ewigen Großzügigkeit, der ewigen Hingabe. In dem, was der Philipper-Hymnus da beschreibt, in dem Christus-Geschehen, passiert ja nichts, was auf einmal ganz neu ist, sondern in Ewigkeit schenkt sich Gott sich selbst in der Gemeinschaft der Dreieinigkeit. Und in Jesus sind wir als Menschen mit hineingenommen in das, was der lebendige, dreieinige Gott schon seit Ewigkeiten lebt. Das ist Gott, das zeigt sich in Jesus. Ein Gott der Hingabe, der Liebe, der ewigen Gemeinschaft. Und dann zeigt sich in Jesus nämlich auch, wer der Mensch ist. Er ist berufen dazu, teilzuhaben an der Gemeinschaft Gottes. Er muss sich nicht selbst Bedeutung geben, sondern er ist berufen dafür, zu empfangen, was an Sinn und Bedeutung in sein Leben hineingelegt wurde. Der Mensch ist berufen, teilzuhaben, mit hineingenommen zu sein in die Gemeinschaft der ewigen Liebe, der ewigen Großzügigkeit, der ewigen Hingabe. Das ist, wer Gott ist und das ist, wer wir Menschen sind. Berufen, hineingenommen zu sein in die Gemeinschaft des dreieinigen Gottes. Und deswegen ist Christsein so viel mehr als ein Fürwahrhalten. Es gibt diese zwei Antworten in meinem Leben auf die Frage, warum ist der Mensch und wie muss er leben, damit gelingendes Leben entsteht. Die eine halte ich für wahr und die andere habe ich verinnerlicht. Aber Christsein ist mehr als ein Fürwahrhalten heilsgeschichtlicher Events. Christsein bedeutet mehr als zu glauben, was wir so glauben, sondern Christsein ist ein Ruf in die Nachfolge, ist ein Ruf in das Einüben und das Verinnerlichen, wer dieser Gott ist und wozu wir als Menschen berufen sind. Christsein, Nachfolge, bedeutet, wir üben ein mit unserem ganzen Leben, dass wir hineingenommen sind in eine Gemeinschaft der Hingabe, der Großzügigkeit und der Liebe. So, wie sieht das jetzt konkret aus? Wie üben wir ein, dass wir hineingenommen sind in dieses Leben? Und warum Großzügigkeit? Ich fange an mit drei ganz kurzen Punkten, warum ich jetzt glaube, wir binden das mal zusammen, warum Großzügigkeit gut ist und was für eine Kraft und eine Schönheit in Großzügigkeit liegt. Und dann gucken wir nochmal, wie das konkret aussehen kann in unserem Leben. Also, warum Großzügigkeit? Das erste ist, Großzügigkeit macht uns empfänglich für Gott. Großzügigkeit löst uns aus unserer Selbstbezogenheit, aus unserer Sorge um uns selbst, aus diesen Antworten, die die Kultur um uns herum, die mitten durch uns hindurch geht, uns gibt. Sie löst uns aus unserer Selbstfixierung und macht uns empfänglich und offen für Gottes Leben, für das, wer er ist und was er an Bedeutung in unser Leben legt. Großzügigkeit macht empfänglich für Gott. Das zweite ist, in Großzügigkeit dürfen wir teilhaben an der Gemeinschaft, die Gott ist. Das macht mir so viel Mut und gibt mir die Kraft jetzt auch auf Outreach, wo der Schlafmangel jetzt seit 3 Wochen so doll ist, dass ich jeden Morgen immer länger überlegen muss, in welchem Raum ich gerade schlafe, in welcher Stadt wir sind, von welcher Seite ich von der Luftmatratze runterkomme, in welcher Gemeinde wir sind. So, ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr die Christusgemeinde seid. Wir dürfen teilhaben an der Gemeinschaft, die Gott ist. Das macht mir Mut. Da, wo ich großzügig bin, egal wie groß oder wie klein diese Tat ist, mache ich das nicht einfach für mich. Und es ist nicht einfach auf der Ebene von moralischem Verhalten. Sondern da, wo wir mit der kleinsten Großzügigkeit leben, werden wir mit hineingenommen in das, wie der ewige Gott seit Ewigkeiten ist. Gemeinschaft der Liebe und der Großzügigkeit. Und wir dürfen uns einklinken in das, was Gott ist. Dürfen Wirklichkeit werden lassen in unserem Leben, wozu wir berufen sind und was bedeutet, Mensch zu sein. Das ist das Zweite. In Großzügigkeit dürfen wir teilhaben an der Gemeinschaft, die Gott ist. Und dann das Dritte. Jetzt muss ich auf die Notizen gucken, der Schlafmangel. Die Schöpfung ist ja nicht die Welt ist ja nicht eine Tatsache, mit der wir irgendwie klarkommen müssen. Ein Fakt, der irgendwie random ist oder vielleicht auch nicht, sondern wir glauben ja, dass die Schöpfung ein Raum der Großzügigkeit ist. Gott, dieser ewige Gott der Liebe und der Hingabe, der schafft einen Raum, in dem wir leben dürfen, in dem Leben entsteht. Das heißt, da wo wir großzügig sind, da synchronisieren wir uns mit dem Grundmodus der Schöpfung. Großzügigkeit, Liebe und Hingabe. Wir werden mit hineingenommen und dürfen leben, was es bedeutet, Teil der Schöpfung zu sein. Und Großzügigkeit stiftet Leben. Das ist das Dritte. Ganz einfach. Großzügigkeit stiftet Leben. Wir merken das im Team. Seit Yannick ein iPhone hat, können wir wieder mit ihm telefonieren. Wir können ihn erreichen. Er erledigt seine Aufgaben. Halleluja. Großzügigkeit stiftet Leben. Meine Bialetti ist kaputt gegangen. Das ist so ein italienischer Espresso-Kocher. Und ich habe vor 2 Wochen eine neue Bialetti geschenkt bekommen. Und ein Espresso am Morgen, der stiftet Leben. Großzügigkeit stiftet Leben. Oder wir waren letzte Woche, also jetzt am Freitag, waren wir zusammen als MC in der Arche Jenfeld. Das ist das Missions- und Kinderwerk, die in Jenfeld sich in Kinder und Jugendliche investieren. Diese Arche gibt es jetzt um die 20 Jahre. Und seit 20 Jahren wird diese Arche, mittlerweile gibt es 6 davon in Hamburg, von großzügigen Spenden getragen. Und wir dürften live sehen und in Farbe sehen, was das für Leben stiftet und was das für einen Raum öffnet für andere Menschen, in dem sie leben dürfen und Gott begegnen. Großzügigkeit macht uns empfänglich für Gott. In Großzügigkeit werden wir mit hineingenommen in die Gemeinschaft, die der dreieinige Gott ist. Wir dürfen teilhaben an dem, wer er ist und an dem Leben, das er spendet. Und dann drittens, Großzügigkeit stiftet Leben, ganz konkret, da, wo wir uns investieren. So, was sind jetzt vielleicht gute Gründe, nicht großzügig zu sein, ganz konkret in unserem Leben? Die Frage möchte ich euch mal mitgeben. Was sind Momente, in denen ihr merkt, die Wahrheit, dass Gott irgendwie gut genug ist, dass er erfülltes Leben schenkt, die kann ich an dieser Stelle nicht glauben. Ich muss jetzt hier mein Leben selbst in die Hand nehmen. Ich muss das haben, das machen, damit mein Leben gelingt und erfüllt ist. Und weil ich nicht so gut in Großzügigkeit bin, könnt ihr entweder Ingrid und Reinhard, René und Anja, Nickel und Andi fragen oder eben unsere MCs, ich darf euch mal nach vorne bitten, und 2, Lea und Sascha, die erzählen noch, wie sie mit dem Thema Großzügigkeit ringen.
Ich bin hier, weil ich mir schwer tue mit der Großzügigkeit. Ich glaube, ich muss kurz anfangen von meinem kulturellen Hintergrund. Ich komme aus dem wunderschönen Schwabeländle. Und es gibt so 1-2 Gerüchte, dass die Leute da sparen. Die sind wahr. Ich bin mit nicht viel Geld aufgewachsen und mir ist dann auch richtig schwer gefallen, Geld auszugeben. Ich habe das wirklich nicht gern gemacht und vor allem auch nicht für andere. Und ich habe erst mit 18 durfte ich lernen, Geld auszugeben. Nicht nur für mich, auch für andere. Und seitdem ich das gelernt habe und ab und zu immer wieder mache, ich habe immer eine richtige Freude in mir, wenn ich das mache. Und bei mir ist leider nur so launenweise, also es ist nicht so ein konstantes Großzügigkeitsding. Deshalb, darin darf ich noch wachsen. Und ich darf in letzter Zeit immer mehr lernen, wie großzügig Gott ist, wenn ich großzügig bin. Ich merke das mit meiner Energie, gerade jetzt auch auf dem Einsatz. Und ja, ich glaube, da, wo wir uns hingeben, da, wo wir was von uns hergeben, das segnet Gott.
Ich wurde auch mit dem Thema Großzügigkeit in meinem MC-Jahr an einigen Stellen herausgefordert, aber auch inspiriert, und davon würde ich jetzt gerne ein bisschen was teilen. Und zwar würde ich sagen, ich bin generell ein Mensch, mir fällt es nicht ganz so leicht, Dinge zu teilen. Gerade wenn jemand mal fragt, hast du nicht mal oder kannst du mir hier nicht mal was geben? Kommt vielleicht ein bisschen daher, dass ich Einzelkind bin und das nie so ganz gelernt habe in dem Bereich. Aber ich habe immer so das Gefühl gehabt, Leute wollen nur so dieses typische Schnorrer-Dasein leben, kümmern sich nicht um sich selber, nutzen mich aus. Weswegen ich lange so die Grundeinstellung hatte, wenn mich jemand gefragt hat, nee, du bekommst von mir nichts, kümmer du dich doch mal selber. Es sei denn, jemand ist auch mal so gut gewesen und ist mir dann auch entgegengekommen, und dann war es mehr so ein Geben und Nehmen, das war dann okay für mich. Aber in der MC habe ich gemerkt, an wie vielen Stellen ich selber auch empfangen darf, ohne dass ich selber etwas weggebe. Und zwar ist es so, dass wir in Gastfamilien wohnen und diese Familien nehmen uns einfach für ein Jahr lang auf in ihren Haushalt. Wir bekommen da ein Zimmer, wir bekommen zu essen, sie investieren sich mit ihrer Zeit, mit ihrer Aufmerksamkeit, haben uns eingeplant in ihrem Familienrhythmus und irgendwie immer noch so eine Person mehr im Hinterkopf, die sie zu bedenken haben. Und gerade in einer Woche, also ich durfte in zwei verschiedenen Familien wohnen, und bei einer habe ich es auch immer mal wieder erlebt, dass sie Gäste zu Besuch hatten, denen es in der Zeit nicht so gut ging, wo sie großzügig ihr Haus geöffnet haben für Menschen, wo sie Unterstützung gegeben haben, ohne dass sie auch nur ansatzweise irgendwas zurückverlangt haben. Und ich muss sagen, das hat mich zutiefst beeindruckt und mich auch ins Nachdenken gebracht, wie möchte ich eigentlich selber mein Leben leben oder mit dem umgehen, was mir selber gegeben worden ist. Und ganz konkret habe ich es gemerkt beim Mittagessen. Wir bekommen von unserer Gastfamilie eigentlich immer ein Menü mit, aber manchmal passiert es, dass manche ihre Box zu Hause liegen lassen und dann gefragt wird, hast du nicht mal oder kannst du mir da nicht mal was von dir abgeben? Und oftmals hatte ich so den Gedanken, ich habe gerade eigentlich selber so viel Hunger, das reicht gerade mal für meine Sättigung. Und als ich da mal mit einer Freundin drüber geredet habe, meinte sie, ja Lea, wahre Großzügigkeit fängt da an, wo du nicht einfach etwas weggibst, was du sowieso nicht mehr haben möchtest, sondern da, wo es dich auch etwas kostet. Und das möchte ich leben.
Ein Leben, das sich aus der Hingabe Gottes empfängt, das wird selbst immer großzügiger im Verzichten und im Verschenken. Zum Beispiel im Dienen, mit Gebet, mit der Kraft, mit Zeit oder auch mit Geld oder mit Mittagessen. Es wird immer großzügiger darin zu teilen, eben das Mittagessen oder auch die eigenen Verunsicherungen und die Schwächen zu teilen, sich transparent und verletzlich zu machen. Und es wird immer großzügiger darin zu vergeben, vielleicht da, wo die eigene Großzügigkeit übersehen wurde und nicht gewürdigt wird. Ihr Lieben, ich habe es am Anfang ja gesagt, das hier ist für mich ein Raum der Großzügigkeit. Wenn ich so denke, was so wichtige Stellen waren in meinem Leben, wichtige Entscheidungen waren, wichtige Menschen, die sich in mich investiert haben, dann hat das ganz viel mit euch zu tun und den Räumen hier, mit den Keksen und dem medium guten Kaffee da hinten. Das hier ist ein Raum der Großzügigkeit. Und ich durfte durch eure Großzügigkeit erleben, wer Gott ist und wie viel Großzügigkeit und Gnade er in mein Leben hineinlegt. Und deswegen will ich uns Mut machen, dass wir uns etwas kosten lassen, dass wir nicht großzügig abrunden, sondern großzügig aufrunden und in unserer Großzügigkeit dann einmal auf der einen Seite empfänglich werden für das, was Gott in unser Leben hineinlegen möchte, an Berufung und an Bedeutung. Und auf der anderen Seite durch unsere Großzügigkeit erfahrbar wird, wie gnädig und wie großzügig unser Gott ist. Und da, wo wir mit solchen Entscheidungen ringen, da, wo die Sorge um uns selbst und unsere Zukunft uns irgendwie im Griff hält, da sind wir eingeladen, neu aufs Kreuz zu gucken. Den Ort, wo Gott Mensch wurde und sich uns großzügig verschenkt hat. Uns mit hineinnimmt in das, wer er ist und uns vergibt. Das soll unser Antrieb sein. Das ist unser Ziel, auf das wir hinleben. Das ist unsere Berufung als Menschen. Dass wir auf das Kreuz zuleben dürfen, auf den Gott, der diesen Raum der Großzügigkeit geschaffen hat und der uns geschaffen hat, um uns mit hineinzunehmen in das, wer er ist. Ich habe vor ein paar Wochen, und das ist jetzt so mein letztes Wort, vor ein paar Wochen angefangen, die Tagebücher von meinem Uropa zu lesen. Ich kannte den Mann nicht, aber es gibt so Momente, da fühle ich mich dem sehr verbunden. Und ich bin auf einen Satz gestoßen, der irgendwie gut als letztes Wort zu diesem Thema Großzügigkeit und unserer Lebensrichtung, unserer Berufung als Menschen spricht. Es ist mir immer ergreifend gewesen zu sehen, wie in katholischen Gegenden fromme Hände die Kruzifixe, die hier und dort am Wege stehen, mit Feldblumen schmücken. Das ist die rechte christliche Haltung. Alles, was er geschenkt hat, soll dem Gekreuzigten wieder zu Füßen gelegt werden. Ich bete mit uns. Gott, wir danken dir, dass du ein großzügiger Gott bist. Wir danken dir, dass du nicht für dich geblieben bist, nicht an dir selbst festgehalten hast, sondern dich uns hingibst im Schöpfung und am Kreuz, dass du uns mit hineinnehmen möchtest in das, wer du bist, in das Leben, das du schenkst. Und wir wollen am Kreuz ablegen, alle guten Gründe, nicht großzügig zu sein, unseren Blick auf uns selbst, die Sorge um unser Leben oder diese Ahnung, dass du vielleicht doch nicht reichst für ein erfülltes Leben, das wollen wir abgeben. Und wir wollen auch abgeben all das Gute und Schöne, was du uns schenkst. Dass es zum Segen wird für andere, so wie du uns segnest. Und dass durch unsere Leben erfahrbar wird, was du für ein Gott bist. Danke, dass du mit uns bist und dass deine Großzügigkeit, deine Liebe und deine Hingabe uns gelten. Amen.
Das war's mit der heutigen Predigt. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du Hamburger bist, freuen wir uns, dich auch offline bei uns im Gottesdienst zu begrüßen. Mehr Infos findest du auf unserer Website unter cghh-bs.de. Wir freuen uns auf dich.